SRF 1.
.30 Uhr, informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Schluss mit schlechten Arbeitsbedingungen. Nach unhaltbaren Zuständen in deutschen Fleischverarbeitungsfabriken verschärft die Regierung die Vorschriften. Den neuesten James-Bond-Film könnte es schon 3 Wochen nach Kinostart online geben. Eine Einigung in den USA dürfte Kinobetreiber in die Bredouille bringen, auch in der Schweiz. Schluss mit patriarchalen Strukturen, Schluss mit Morden an Töchtern. In Jordanien demonstrieren spontan junge Frauen und Männer gegen sogenannte Ehrenmorde. Das sei ein Weckruf an die Regierung.
And I think this is a wake-up alarm for the government to know that people will move,
sagt die Menschenrechtsaktivistin Ina Mann. Der US-Wirtschaft ging es unter Präsident Trump gut, bis Corona kam.
Man sieht also die Schlangen, zum Beispiel am Sonntag vor Kirchen, von Leuten, die Hunger haben. Ja, das ist ein Strassenbild hier in den USA.
Sagt US-Korrespondentin Isabel Jacobi in unserer Serie «Rendezvous mit der Welt» um 1. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Sie leisten Schwerstarbeit im Schlachthof, haben kaum Schutzanzüge oder Desinfektionsmittel. Sie werden angeschrien, bedroht, leben unter menschenunwürdigen Zuständen. Die rumänischen Angestellten beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies. Die zahllosen Corona-Fälle brachten Missstände ans Licht, die eigentlich schon lange bekannt waren. Heute reagiert die Regierung mit einem Gesetz, das den Arbeitsschutz verbessern soll. Aus Berlin berichtet Peter Vögeli.
Der Corona-Ausbruch beim Fleischhersteller Tönnies in Nordrhein-Westfalen hat die deutsche Politik dazu gebracht, gegen längst bekannte Missstände endlich vorzugehen. Der Kernpunkt des neuen Gesetzes ist: Großschlachtereien mit über 50 Beschäftigten dürfen in Zukunft im Kernbereich, also bei Schlachtung und Zerlegung, keine Fremd- und Leiharbeiter einsetzen. Das heißt, das System der Sub- und Sub-Sub-Unternehmen, bei dem die Verantwortung zum Schutz der Arbeitnehmer delegiert wird, soll abgeschafft werden. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, kürzlich im Bundestag.
Es geht um die Verantwortung von Unternehmern in allererster Linie für ihre Beschäftigten.
Die Kontrolle der Fleischbetriebe soll verstärkt und eine digitale Arbeitszeitkontrolle eingeführt werden, damit der Mindestlohn nicht unterlaufen wird.
Es ist nämlich tatsächlich eine Schande, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa, aus Bulgarien und Rumänien, in dieser reichen Gesellschaft ausgebeutet werden. Und das werden wir beenden an dieser Stelle.
Die Verletzung der Arbeitszeit soll mit Bußen von bis zu 30.000 Euro geahndet werden. Bislang lag die Höchstgrenze bei der Hälfte. Und schließlich soll, und das gilt nicht nur für die Fleischindustrie, sondern generell, die Unterbringung der Arbeitskräfte in Gemeinschaftsunterkünften verbessert werden. Die Arbeitgeber sollen die Belegung der Wohnungen dokumentieren. Der Verband der Fleischindustrie hatte noch im Juni Zustimmung signalisiert, das System der sogenannten Werksverträge abzuschaffen. Zuletzt aber kam aus der Branche Kritik. Das Gesetzesvorhaben sei zu scharf. Nun muss noch das Parlament das Gesetz verabschieden.
Peter Vögeli zu den Nachrichten mit Andreas Freudig.
Bundesanwalt Michael Lauber hat per Ende Januar 2021 seine Kündigung eingereicht. Dies teilte die Bundesanwaltschaft mit. Wegen Ferienguthaben wird der 54-Jährige sein Amt bereits Ende August abgeben. Lauber war unter Druck geraten, unter anderem wegen nicht protokollierter Gespräche mit dem Chef des Weltfußballverbandes. Der Bund hat erneut eine Zunahme bei den laborbestätigten Corona-Infektionen registriert. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 192 Fälle für die Schweiz innerhalb eines Tages und einen für Liechtenstein. Seit über 2 Monaten gab es nicht mehr über 200 Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden. Gestern waren 132 neue Fälle gemeldet worden, am Montag 65. In einer Recyclingfabrik im zürcherischen Schlieren ist am Morgen ein Brand ausgebrochen. Brennender Elektroschrott habe zu starker Rauchentwicklung geführt, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber SRF. Weil unklar ist, ob im Rauch giftige Stoffe enthalten sind, ist vorsorglich eine Warnung an die Bevölkerung veröffentlicht worden. So sollten Personen im Limmattal und in der Stadt Zürich die Fenster und Türen schließen, sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Inzwischen gilt die Warnung nur noch für Schlieren. Verletzt worden ist im Zusammenhang mit dem Brand niemand. In der Schweiz gibt es etwas mehr Ärztinnen und Ärzte und sie kommen etwas häufiger aus dem Ausland. Der Berufsverband FMH hat die Ärztestatistik für letztes Jahr veröffentlicht. Demnach waren 2019 knapp 37.900 Ärzte in der Schweiz berufstätig, 1% mehr als noch im Jahr zuvor. Die Zunahme sei deutlich geringer als in den Vorjahren, schreibt der FMH. Außerdem ist der Anteil der Ärzteschaft mit einem ausländischen Diplom um fast 1% gestiegen. Letztes Jahr waren es gut 36% aller Ärzte in der Schweiz. In der Türkei werden Facebook, Twitter und andere soziale Medien künftig stärker kontrolliert. Das Parlament hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Mit diesem wolle man Beleidigungen und Beschimpfungen in sozialen Medien ein Ende bereiten, hieß es laut Medienberichten im Parlament. Gegner des Gesetzes sprechen von einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die Organisation Reporter ohne Grenzen etwa teilte mit, die Regierung versuche, die letzte Zuflucht für kritische Journalisten im Land zu kontrollieren. Laut Gesetz müssen Inhalte künftig innerhalb von 48 Stunden geändert oder gelöscht werden, wenn die Regierung dies verlangt. Geschieht dies nicht, drohen unter anderem hohe Bußen. Großbritannien brauche rasch ein System, um Flugpassagiere effizient auf das Coronavirus zu testen, sonst drohten der britischen Flugverkehrsbranche schwere Einbußen. Das sagte der Chef des Flughafens von London Heathrow gegenüber der BBC. Mit einem effizienten Testprogramm könne die Quarantänezeit zumindest verkürzt werden. Die britische Regierung hatte zuvor eine 14-tägige Quarantäne angeordnet für Reisende, die aus Spanien nach Großbritannien zurückkehren. Der zuständige Minister verteidigte die Quarantäne. Ein Test am Flughafen biete nicht genügend Sicherheit gegen Ansteckung mit dem Coronavirus, weil er nur eine Momentaufnahme darstelle. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es meist sonnig, vor allem im Süden entstehen am Abend Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte erreichen im Norden um 28, im Süden um 32 Grad. Morgen ist es sonnig und heiß, bei Temperaturen liegen beidseits der Alpen über 30 Grad.
Was haben wir einst den neuen Filmen entgegengefiebert? Die James-Bond-Streifen oder die Harry-Potter-Filme. Wie freuten wir uns auf den Kinobesuch? Nach dem heutigen Tag könnte sich aber einiges ändern. Schon bald könnten Kinofilme in weniger als 3 Wochen nach Kinostart schon online verfügbar sein. Doch schön der Reihe nach. Die weltgrößte Kinokette AMC und das Filmstudio Universal haben sich darauf geeinigt, dass Universal seine Filme in den USA bereits 17 Tage nach Kinostart online verleihen darf für 15 bis 20 Euro. Bisher waren es einige Monate später. Frage an unseren Filmexperten Michael Sennhauser. Welche Folgen wird die Einigung für die großen Kinoketten in der Schweiz haben?
Das wird früher oder später durchschlagen, wahrscheinlich eher früher. In Europa ist es zwar nicht ganz so einfach, da gibt es noch gesetzgeberische Hürden, zum Beispiel Frankreich achtet ziemlich klar darauf, dass die Fenster erhalten bleiben. Aber im Prinzip ist es klar, die großen Kinoketten sind abhängig von den großen amerikanischen Blockbusterfilmen und sie werden auf diese Bedingungen eingehen müssen. Das hat sich schon in den letzten Wochen gezeigt. Die Kinos sind zwar wieder offen in Europa, aber die amerikanischen Filme haben gefehlt. Also viel Spielraum, viel Verhandlungsspielraum gibt es in Europa nicht. Die Tendenz ist so, Day-and-Date-Starts, die werden immer häufiger werden. Also dieses Fenster wird tatsächlich auch in Europa kleiner werden.
Die Tendenz, dass Kinofilme nach einigen Monaten in den Online-Handel kommen, die gab es ja schon, die gibt es schon. Hat denn die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen diese Tendenz noch verstärkt?
Ja, das war ganz klar. Also für viele war das auch eine Chance. Viele Verleiher haben ihre Filme online herausgebracht, weil sie eben nicht ins Kino bringen konnten. In den USA gab das den ersten Anlass für den großen Streit zwischen Universal und AMC. Aber es ist logisch, die Leute können zu Hause die Filme sehen, sie wollen sie zu Hause sehen. Bisher hat man die ganze Staffelung so durchgezogen, dass die Piraten außen vor blieben. Man hat es so schnell wie möglich in alle Kinos der ganzen Welt gebracht. Wenn nun die Staffelung läuft, so wie es im Moment aussieht, also Filme zuerst in Europa und später in den USA, wird es auch wieder ein Fenster brauchen, in dem man die Piraten austricksen kann. Also das ist einer der Gründe. Aber in Europa ist es klar, die großen Kinoketten sind abhängig von den großen Filmen und was da geht, das diktieren die Anbieter, eben die Studios.
Sie betonen die großen Kinos. In der Schweiz haben ja auch viele kleinere Kinos, die Studiofilme bringen. Wird diese Entwicklung diese Kinos vielleicht sogar noch stärken?
Kurzfristig ist das gut möglich. Im Moment sind die Studiokinos in der Schweiz ja relativ gut aufgestellt, weil die das Problem schon lange kennen. Also die mussten schon lange aus jedem Film einen Event machen, um das Publikum anzulocken. Sie machen lokale Vorpremieren mit Schauspielern, mit Regisseuren. Sie machen Anlässe mit Diskussionen. Also das ist lokale Eventkultur. Die Studiokinos kennen sich damit schon bestens aus. Und die vielen Filme, die dauernd ins Kino drängen, haben ja auch dafür gesorgt, dass die Studiokinos eigentlich eine große Auswahl hatten, auch in den letzten Monaten, wo die großen Kinoketten eben keine hatten. Das könnte mittelfristig und kurzfristig durchaus zum Vorteil der kleinen Studiokinos gereichen. Längerfristig ist es aber schwer zu sagen, denn die Sozialisierung fürs Kino, gerade bei den jungen Leuten, bei den Kindern und den Jugendlichen, läuft natürlich über die großen Blockbuster-Filme. Und wenn die einmal angefangen haben, nicht ins Kino zu gehen und die ersten Erlebnisse zu Hause zu haben, ist es schwer zu sagen, was es für ein zukünftiges Kinopublikum tatsächlich heißt.
Weiten wir noch den Blick auf die ganze Branche. Welche Folgen sehen Sie grundsätzlich für den Film und da im Besonderen für die europäische Filmbranche?
Für die europäische Filmbranche könnte das Ganze eine Chance bedeuten, denn es gab viele europäische Filme, die schon jetzt tatsächlich gleichzeitig auf DVD, auf Video on Demand und in einzelnen Kinos herausgekommen sind. Diese Art Filme herauszubringen hat sich für die kleineren Anbieter eigentlich bewährt. Aus dem gleichen Grund, wie die großen Amerikaner eben solche gleichzeitigen Starts weltweit durchgezogen haben. Man kann die Werbeanstrengungen auf einen gewissen Zeitraum verengen. Man kann das Geld einsetzen gleichzeitig überall und dann auch auf allen einzelnen Kanälen tatsächlich etwas davon haben. Bei den kleineren europäischen Filmen funktioniert das schon jetzt so. Also man kann sich die meistens oder häufig so anschauen, wie man will. Aber dieses Publikum ist ja ohnehin eigentlich das ältere Publikum, über 30, über 50 und das Stammpublikum der Kinos in vielen Städten in Europa. Also da wird sich im Moment nicht wahnsinnig viel verändern, außer dass eben die europäischen Filme schon jetzt die besseren Chancen haben, weil sie eben da sind, weil man sie zeigen kann im Kino und weil die großen Kinos darauf angewiesen sind, Filme zu haben. Und wenn die großen Amerikaner nicht kommen, dann zeigen sie halt lieber kleinere Europäer.
Danke für diese Einordnungen, SRF-Filmexperte Michael Sennhauser im Rendezvous. Und so geht es hier in der Sendung weiter. Wenn das eigene Bauland plötzlich kaum noch etwas wert ist, wie Rückzonungen Landbesitzer und jetzt auch Gemeinden an ihre Grenzen bringen. Was denken Sie, braucht es dringend in Australien nach den verheerenden Bränden? Zäune fürs Vieh. Wir sind beim Pflock-Einschlagen dabei. Und wenn Sie noch nicht wissen, wohin in den Ferien, kurz vor eins haben wir einen Tipp für Sie. Rendezvous, die kompakte Stunde ab 12:30. Manch ein Landbesitzer, eine Landbesitzerin kommt in diesen Tagen ins Schwitzen. Je nachdem, wo das Bauland steht, könnte der Besitzer oder die Besitzerin quasi enteignet werden. Denn die Kantone zonen etliches Bauland zurück, um die Zersiedelung zu stoppen. So wie es das revidierte Raumplanungsgesetz auch vorsieht. Viele Landbesitzer wollen das nicht auf sich sitzen lassen und verlangen Entschädigungen, was wiederum die Gemeinden ins Schwitzen bringt. Caroline Türkauf mit einem Beispiel aus dem Tessin.
Die Gemeinde Gambaronio am Lago Maggiore im Tessin ist eine der vielen Schweizer Gemeinden, die zurzeit mit der Umsetzung des Volkswillens zur Eindämmung der Zersiedelung kämpfen. Gemeindepräsident Tiziano Ponti:
Jetzt die Situation ist, dass die Besitzer, die diese Maßnahme ertragen müssen, bei uns kommen und eine Entschädigung fragen.
Die Besitzer fordern von der Gemeinde eine Entschädigung dafür, dass ihr Land, das jetzt durch das neue Gesetz nicht mehr Bauland ist, viel weniger Wert hat. Rechnet der Gemeindepräsident die bisherigen Entschädigungsforderungen aller Kläger zusammen, kommt er auf einen Betrag von rund 50 Millionen Franken.
Und das ist natürlich ein schrecklicher Betrag für eine Gemeinde wie Gambaronio. Das macht mir große Sorgen.
Pontis Hoffnung, Geld zu erhalten aus dem dafür bereitgestellten Entschädigungsfonds des Kantons. Ganz aus der Welt räumen kann dieser Fonds aber seine Sorgen nicht. Ponti fürchtet, dass auch seine Gemeinde finanziell zur Kasse gebeten wird, weil der Fonds nicht ausreicht, um alle Entschädigungsforderungen und Gerichtskosten zu begleichen. Pontis Ängste werden von vielen Gemeindeverantwortlichen der Schweiz geteilt, sagt der Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes Christoph Niederberger. Das Beispiel des Kantons Luzern, wo über 20 Gemeinden mit dem besagten Problem zu kämpfen haben, zeige aber:
Man kann das organisieren, zusammen Kanton und Gemeinden, beispielsweise über einen Fonds etwas abfedern, damit die Gemeinden nicht allzu stark belangt werden in dieser Sache.
Zur Tatsache, dass die Gemeinden bei auch noch so guter Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kanton darauf zahlen müssen, sagt Christoph Niederberger:
Man kann jetzt einfach etwas zynisch sagen, ja gut, er hätte nicht so viel einzonen müssen vor 10, 15, 20 Jahren, aber das ist natürlich schon so, dass jetzt die heutige Generation auch für die Fehler der vorherigen Generation das auch bezahlen müssen.
Weil alles rechtens ist, gibt es für die in Mitleidenschaft gezogenen Gemeinden keinen Grund, sich ungerecht behandelt zu fühlen, sagt der Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbandes. Fest steht, das vom Stimmvolk so gewollte revidierte Raumplanungsgesetz wird die Schweizer Gemeinden und auch die Schweizer Gerichte noch viele Jahre beschäftigen.
Caroline Türkauf, ins Ausland. Jordanische Frauen kämpfen seit Jahrzehnten für Gleichberechtigung. Ihr Kampf richtet sich unter anderem gegen Frauenmorde. Immer wieder werden Töchter, Mütter oder Schwestern von ihren Vätern, Ehemännern oder Brüdern getötet, wie es heißt, um die Familienehre zu retten. Ein solcher Fall erregt in Jordanien gerade sehr viel Aufsehen. Ein Vater erschlug seine Tochter mit einem Stein. Eine Tonaufnahme der Tat ging viral und trieb vor allem junge Frauen und Männer auf die Straße. Diese Proteste seien ein wichtiges Zeichen an die Regierung, dass die Gesellschaft solche Morde nicht mehr toleriere. Das sagt die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin, die in Jordanien wohl am meisten zum Thema häusliche Gewalt und zu sogenannten Ehrenmorden recherchiert hat. Nahost-Korrespondentin Susan Brunner berichtet.
Es passierte am vergangenen Freitag in der jordanischen Hauptstadt Amman. Ahlam, eine geschiedene Frau Ende 30, wurde von ihrem Vater brutal mit einem Stein erschlagen. Offenbar, weil er fand, sie bringe Schande über die Familie. Niemand kam der Frau zu Hilfe, aber jemand hat die Schreie der Frau aufgenommen. Gleichzeitig kursierten Berichte, wonach die Mutter der Ermordeten dem Vater, der eben die gemeinsame Tochter erschlagen hatte, nach der Tat eine Tasse Tee brachte. Die Aufnahme breitete sich rasch unter dem Titel »Die Schreie Ahlams« auf den sozialen Medien aus. Am folgenden Tag gingen über 1000 Menschen auf die Straße, was in Jordanien viel ist. Eine Kundgebungsteilnehmerin schickt Aufnahmen der Demonstration per WhatsApp. Sie zeigen Frauen und Männer, die meisten davon sind jung. Auch die mehrfach preisgekrönte jordanische Journalistin Rana Husseini ist mit dabei. Seit bald 30 Jahren recherchiert die Reporterin für die englischsprachige jordanische Tageszeitung Jordan Times zu sogenannten Ehrenmorden. Sie hat darüber auch ein vielbeachtetes Buch geschrieben und maßgeblich zu einem Sinneswandel gegenüber solchen Verbrechen beigetragen.
It was very important because it was done by a group of young men and women and they used
Die Kundgebung war wichtig, weil sie von jungen Männern und Frauen organisiert wurde, sagt Husseini. Zwar hätten diese auch Gesetze gegen solche Gewalt gefordert, die es längst gäbe. Die Demonstrantinnen und Demonstranten seien also nicht so gut vorbereitet gewesen. Aber mit ihrer Forderung nach dem Ende des Patriarchats als Ursache solcher Gewalt hätten sie auch eine neue Debatte über eine alte Forderung der jordanischen Frauenbewegung ausgelöst. Diese werde dank der provokativen Wortwahl und der spontanen Kundgebung der Jungen jetzt wieder rege diskutiert.
So I think that this protest started a new wave of debate on the patriarchal system that many women's groups in our part of the world have been fighting for a long time.
Die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Rana Husseini hebt Fortschritte im Kampf gegen solche Verbrechen wie den Mord an Ahlam hervor. Heute gelte Rettung der Familienehre nicht mehr als strafmilderndes Tatmotiv, sondern die Täter müssten mit Gefängnisstrafen von 7,5 Jahren bis lebenslänglich rechnen. Und wenn eine Frau in der Familie unter verdächtigen Umständen umkomme, werde heute schneller eine polizeiliche Ermittlung wegen Mordes eingeleitet. Die ganze Gesellschaft hat dazu beigetragen, diese Gesetze zu verschärfen. Die Polizei, die gerichtlichen Ermittlungsbehörden, die Regierung, die Königsfamilie, alle zusammen. Noch bleibe jedoch einiges zu tun, sagt Husseini. Es gebe noch immer eine Gesetzeslücke, mit der eine reduzierte Strafe für Täter erwirkt werden könne. Und es gebe Behördenfehler.
Now in the case of the woman who was killed a few days ago, she was in the government's custody.
Die Behörden hätten die Frau, die vor ein paar Tagen ermordet worden sei, unerklärlicherweise ihrer Familie übergeben, obwohl sie gewusst hätten, dass sie dort in Gefahr sei. Nach der Tat hätten die Behörden aber sofort eine Untersuchung angekündigt, noch bevor die Demonstration stattgefunden habe. Und das, obwohl sie stark mit der Corona-Krise und ihren Folgen für das Land beschäftigt seien. Die spontane Demonstration war ein Weckruf für die Regierung. Die Behörden werden sich noch mehr Mühe geben, die Frauen und Kinder Jordaniens zu schützen. Denn sonst gehen sofort wieder 1000 Menschen auf die Straße.
Der Bericht von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner. Szenenwechsel. Es waren verheerende Buschfeuer, die vor einem halben Jahr in Australien wüteten. 34 Menschen starben, unzählige Tiere verbrannten, tausende Gebäude wurden zerstört, Hunderttausende von Hektar Land in Schutt und Asche gelegt. Die Bauern verloren Millionen von Nutztieren und auch die Infrastruktur, die sie brauchen, um wieder Tiere halten zu können. Zäune. Beim Wiederaufbau dieser Zäune helfen den Bauern jetzt vor allem junge Freiwillige. Urs Welterlin hat eine Gruppe von ihnen getroffen.
Fahrt durch eine Landschaft, die mehr an ein Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg erinnert, als an einen Wald. Vor 6 Monaten hat hier ein Flammeninferno gewütet. Die verkohlten Stämme ausgeglühter Eukalyptusbäume zeigen wie warnende Finger gegen den Himmel. Dann in einem kleinen Tal plötzlich Gelächter. Eine Gruppe von jungen Leuten in orangen Warnwesten arbeitet am Wiederaufbau eines Zauns. Sie knüpfen Stahldraht um einen Holzpfosten. Die 23-jährige Rucksacktouristin Emily Armstrong aus Großbritannien ist seit November mit ihrem Freund Louis Wilson in Australien. Sie ist hier am Arbeiten, freiwillig und doch nicht ganz. Die beiden hatten in Sydney einen Job. Dann kam Covid-19, sie verloren ihre Arbeit. Das Geld ging aus, sie wollten aber nicht nach Hause.
We were looking into farm work, and then all the farms were closed, weren't accepting anyone for the visas because of the virus.
Sie wollten bei Bauern arbeiten, aber wegen der Angst vor dem Coronavirus nahm sie keiner auf. Dann hörten sie von Blaze Aid. Seit 10 Jahren baut die Freiwilligenorganisation in ganz Australien Zäune, die durch Naturkatastrophen zerstört wurden. Feuer, Überflutungen. Zäune sind für Landwirte eine Frage der Existenz. Ohne sie ist die Haltung von Vieh nicht möglich. Der Bauer stellt das Material zur Verfügung, Blaze Aid, die Arbeitskraft. Hier in der Nähe des Dorfes Braidwood, 3 Stunden südlich von Sydney, sind seit Januar 6 Einsatzteams unterwegs. 158 Kilometer Zäune wurden bisher repariert oder neu gebaut. Es ist alles andere als einfache Arbeit. Stahlpfosten, die in den harten Boden gerammt werden müssen, Stahldrähte, die in schweren Rollen hügelhoch geschleppt werden müssen und das Sengen der Sonne. Ein australischer Zaun muss es aushalten können, wenn ein Stier dagegen rennt, wenn ein Baum drauf fällt, wenn sich ein Känguru darin verfängt. Man arbeite strikt nach den Bedürfnissen des Bauern, sagt Kevin Walsh. Der 70-Jährige ist Teamleader. Zäune bauen, das ist Traditionsarbeit.
Grandpa done it, great grandpa done it, dad done it, now I do it.
Der Großvater habe es so gemacht, sagten die Bauern, der Urgroßvater, der Vater, und jetzt mache es der Bauer selbst auch so. Tradition ist alles im tiefkonservativen australischen Busch. Mann ist Mann, fragt nicht nach Hilfe, frisst seine Sorgen in sich hinein. Eine Funktion von Blaisett sei deshalb auch, Bauern nach einer Katastrophe psychisch zu unterstützen, sagt Einsatzleiter Dennis McGrath. Deshalb würden die Farmer oftmals in die Teams integriert.
Yeah, then they'll start talking about the disaster. When they start talking about it, they seem to be able to handle it better.
Das würde sie aus ihrer Depression holen. Plötzlich würden sie zu reden beginnen und sie scheinen danach besser mit ihrem Schicksal zurechtzukommen. Es ist ein bunter Mix von jungen und alten Helfern. Ältere wie Kevin Walsh sind sogenannte graue Nomaden, Pensionierte, die mit einem Wohnwagen durchs Land reisen, jahrelang. Die jungen Backpacker sind vor allem hier, um Geld zu sparen. Reisende aus einigen Ländern können auch ihr Visum verlängern, wenn sie auf dem Land arbeiten. Vor allem aber hätten sie hier 3 Mahlzeiten im Tag und gute Gesellschaft, sagt Emily Armstrong. Sie liebe es, mit der älteren Generation zusammenzuarbeiten.
And they basically take us under our wing. It's like being with like 20 parents.
Sie nehmen sie unter ihre Fittiche. Es sei, wie wenn man 20 Eltern habe.
Ja, dieses Jahr ist das so eine Sache mit dem Ferienmachen. Vielen scheint das Ausland riskant. Da bieten sich Ferien an in der Schweiz, zum Beispiel im Tessin, im Wallis, im Graubünden oder auch im Berner Oberland. Das Bekannte ist aber manch einem zu langweilig. So suchen einige die Chance, etwas Neues zu entdecken. Wie wär's da zum Beispiel mit Ferien an der Aare? In Aarau zum Beispiel. Mario Gutknecht berichtet.
Aarau morgens um 7 Uhr. Das kleine Städtchen an der Aare ist wie ausgestorben. Es ist praktisch niemand in den Gassen der malerischen Altstadt unterwegs. Die Touristen, hauptsächlich Velofahrer, seien halt schon viel früher am Morgen weitergezogen, erklärt Tobias Graf, Betreiber eines Bed and Breakfast.
Die Velofahrer sind natürlich bei diesen Temperaturen schon, gehen die gerne früh weg. Insbesondere, wenn sie noch ein bisschen Routen machen, die vielleicht ein bisschen hügeliger sind, ja, dann ziehen die frühen, kühlen Morgenstunden sicher vor.
Die meisten Velofahrer sind also schon vor 7 Uhr weggefahren. Nur eine vierköpfige Familie ist noch da, die hier in der Aarauer Altstadt übernachtet hat. Normalerweise geht sie ins Ausland in die Ferien, nun halt in der Schweiz. Die Familie aus Winterthur will mit dem Velo dem Jura-Südfuss entlang bis nach Neuenburg fahren. Hier in Aarau hat sie einen Zwischenstopp eingelegt und den 11- und 8-jährigen Kindern gefällt es.
Ich finde die Häuser schön und eigentlich die Stimmung, wie es ist, so alles gemütlich, anstatt die Großstädte wie Zürich oder so. Es ist auch viel leiser, man hat viel mehr Ruhe. Und nicht so wie im Winterthur, wo irgendwie in jedem Quartier Kinder rumschreien.
Den Kindern gefällt es hier also so quasi in der Provinz. Und sie sind nicht die Einzigen. Inzwischen haben auch andere Velofahrer den Weg in die Aarauer Altstadt gefunden, wie ein älteres Pärchen aus Deutschland. Sie fahren mit ihren E-Bikes von Solothurn bis an den Bodensee und finden es bisher schön, mit einer Ausnahme.
Ein bisschen enttäuscht waren wir von Olten. Olten hat uns nicht, auf uns nicht einladend gewirkt. Aber diese beiden Städte, jetzt Solothurn und Aarau, sehr, sehr schön.
Aber nicht nur die Städte begeistern. Eine Velofahrerin aus Zürich schwärmt auch von der Natur hier im Mittelland.
Es hat so wunderschöne Ufer, Flussufer. Wo du merkst plötzlich wieder einen toten Baum, der aber einfach einen Laden für die Vögel, dass die Vögel nisten, die Vögel Käfer finden. Also es ist sehr schön naturverbunden und so unberührt wirklich.
Diese Natur und die Städte im Mittelland wollen in diesem Jahr mehr Schweizerinnen und Schweizer entdecken. In der Region Aarau etwa sind die günstigen Unterkünfte deshalb praktisch ausgebucht. Damit ersetzen die Touristen quasi die Geschäftsleute, die normalerweise in der Region übernachten, zumindest teilweise, sagt Daniel Türke vom Aarauer Tourismusbüro.
Bed and Breakfast, die werden das sicher so kompensieren können und haben in dem Sinn einfach auch noch eine andere, nur private Kundschaft bei den Hotels. Dort sieht es ein bisschen anders aus.
Tatsächlich dürften die Hotels massiv leiden, weil die Geschäftsleute fehlen. Konkrete Zahlen gibt es zwar noch nicht, aber die Hotels im Aargau rechnen alleine für den Juni mit 66% weniger Umsatz, zeigt eine Umfrage des Schweizer Hotelierverbands. Auch die vielen Velofahrer zurzeit dürfen dies nicht ausgleichen. Dazu kommt, dass diese Touristen meist nur eine Nacht bleiben. Dass in Aarau jemand länger Ferien macht, das hat der Betreiber des Bed and Breakfast, Tobias Graf, bisher nur ein einziges Mal erlebt.
Ich erinnere mich nur das letzte Jahr eigentlich an ein Ehepaar aus den USA, wo bei uns effektiv in der Ferien war, in Aarau. Die haben aber einen Entscheid am Flughafen gefällt und dann irgendwie einen Flug auf Zürich genommen und aus irgendeinem Grund gefunden, Aarau wäre jetzt Destination für sie, ohne dass sie sich damit befasst haben.
Die meisten Touristen planen wahrscheinlich besser und bleiben deshalb nur für ein paar Stunden. Für viele reicht dies auch, um die malerische Altstadt an der Aare zu besichtigen.
Und was der Bericht zeigt, daheim ist es eben auch schön. Der Bericht von Mario Gutknecht aus Aarau. 13 Uhr. Rendezvous im Dialog mit den USA heißt es diese Woche in unserer Sommerserie, während das Tagesgespräch Pause macht. Das Thema heute, die Wirtschaft. Eng damit verknüpft ist die Frage, wie sieht Präsident Trumps Erfolgsbilanz aus? Rendezvous im Dialog mit der Welt und Isabel Jacobi und Matthias Kündig in Miami. Jetzt im ersten und vierten nach den 13 Uhr Schlagzeilen. Bitte, Andreas Freudig.
Bundesanwalt Michael Lauber hat per Ende Januar 2021 seine Kündigung eingereicht. Dies teilte die Bundesanwaltschaft mit. Nun ist damit der Zeitpunkt des Rücktritts bekannt. Wegen Ferienguthaben wird Lauber sein Amt bereits Ende August abgeben. Der Bund hat erneut eine Zunahme bei den laborbestätigten Corona-Infektionen registriert. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 192 Fälle für die Schweiz innerhalb eines Tages. Seit über zwei Monaten war die Zahl der neu gemeldeten Fälle nicht mehr so hoch. Die deutsche Regierung will die Arbeitsbedingungen in den großen Schlachtbetrieben verbessern. Dort traten unter Angestellten gehäuft Infektionen mit dem Coronavirus auf. Zum Beispiel sollen künftig Werkverträge verboten werden, mit denen billige Arbeitskräfte aus Osteuropa angestellt wurden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.